deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Das haben wir eben gesungen und das ist so. Diese Größe der Liebe Gottes, unbegreiflich für uns. Und ich möchte mit uns heute Morgen ein wenig nachdenken über die Nachfolge Jesu, in seinen Fußstapfen gehen. Und Jesus hat uns berufen und gerufen, werdet meine Jünger. Paulus hat im Epheserbrief gesagt, werdet Nachahmer Gottes. Und Petrus, er ruft uns auf, in die Fußstapfen Jesu zu treten. Ich liebe den ersten Petrusbrief. Er ist ein Brief, der eigentlich so ein bisschen ganz praktisch ist, in einer Situation der Gemeinde hinein, die von außen starke Bedrängnis erlebt, bis hin zum Leid. Und er gibt ihnen einfach da eine Hilfestellung, wie sie durch diese Bedrängnis und durch diese Schwierigkeiten hindurchkommen. Und er malt uns Jesus vor Augen, als denjenigen, der unser Hirte ist, der unser Beschützer ist, der uns einfach lieb hat. Und ich lese uns aus 1. Petrus 2, 21 bis 25. Auch Christus hat für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folget ihm auf dem Weg, den er euch vorgegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leibe ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben, und jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Das ist so der Rahmen. Jesus ist unser Beschützer, unser Hirte, der über uns wacht. Und Petrus sagt, folge seinen Fußstapfen nach. Tu das, was er tut. Werdet seine Nachahmer, sagt Paulus. Als Kind, als kleineres Kind, so 7 bis 8, 9 Jahre, da war mein Vater ja schon ein bekannter Evangelist in Deutschland, und die Tanten und Onkels, die hatten immer eine Frage an mich. Die fragten mich immer, trittst du auch in die Fußstapfen deines Vaters? Und ich merkte sehr schnell, dass ich die Erwachsenen erheitern kann, wenn ich dann sage, ja. Dann waren die so innerlich zufrieden und ich wusste auch nicht so genau, warum. Und dann merkte ich, ich kann das auch etwas anders machen mit ihnen. Ja? Und dann kam wieder so eine Tante und sagte, na, trittst du auch in die Fußstapfen deines Vaters? Ich sagte, nein. Stille, großes Erstaunen. Und bevor dann noch ein Satz kommen konnte, sagte ich, aber ich gehe den gleichen Weg. Und dann sah ich wieder ein Lächeln auf den Gesichtern der Damen und Herren, die meine Zukunft schon planen wollten. Auf jeden Fall ist es auch so gekommen. Ich bin nicht in die Fußstapfen reingetreten, in dem Sinne, dass ich da jeden Fußtritt auch nachgegangen bin, aber den gleichen Weg gegangen. Und das ist auch gut so. Und es geht dabei, wenn Petrus uns auffordert, in die Fußstapfen Jesu zu treten, dass wir nicht nach Israel reisen müssen. Deswegen, es lohnt sich sowieso, nach Israel zu reisen, um alles das nur zu sehen, aber deswegen nicht, ja, zumal sie weg sind. Geht nicht mehr. Das ist schon alles verweht. Und trotzdem kann man eigentlich inhaltlich viel mehr darüber nachdenken, wie ich in die Fußstapfen Jesu treten kann und sollte. Wir sind berufen, um in die Fußstapfen Jesu zu treten. Berufen, um Jesus nachzufolgen. Berufen, um zurückzukehren zum Hirten und zu unserem Beschützer. Und Petrus ist ein Mensch, ein Nachfolger Jesu, der andere Christen ermutigen konnte. Gerade auch dadurch, dass er auch so viel erlebt hat, um Verfolgung und Bedrängnis an seinem eigenen Leben erfahren und erlebt hat und war damit auch sehr authentisch und glaubhaft für die Menschen in seiner Umgebung, für die Gemeinden, die in der damaligen Zeit teilweise sehr gelitten haben. Verfolgungen waren auch vorhanden und das hat sich dann ja auch in den nächsten Jahrhunderten dann verschlimmert. Bis dann halt eben das Christentum Anfang des 4. Jahrhunderts geduldet wurde und sogar 381 von Theodosius zum Staatsreligion erklärt wurde, war auch ein weiter Weg des Nichtverstandenseins, des Ausgegrenztseins, des Verfolgtwerdens. Über 10 große Verfolgungen sind in den ersten 3 Jahrhunderten über die Christen hergezogen. Teilhaben an den Leiden Christi, für Christus zu leiden. Der 16-jährige Origenes, später ein großer Führer und Leiter der Christengemeinde in Caesarea. Er, als 16-Jähriger, hatte eine ganz innige und tiefe Beziehung zu Jesus. Und als es darum ging, seinen Glauben zu bekennen, dann wollte er unbedingt sich freiwillig den römischen Behörden melden und sagen, ich bin Christ. Gerade in einer Verfolgungszeit, wo sein Vater schon gefangen genommen worden ist und wo Christen damals auch mit dem Tod rechnen musste. Dass er das nicht konnte, lag dann an seiner Mutter. Die hat ihn einfach eingesperrt und gesagt, ich lasse ihn nicht mehr raus, bis du mal ein bisschen zur Besinnung kommst. Freiwillig das Leid suchen ist eigentlich nicht so die Sache. Aber wenn wir zu dem Evangelium stehen müssen und stehen sollen, dann ist es auch angesagt. Im 16. Jahrhundert fand in unserem Land eine Reformation statt. Und viele Menschen sind von dem katholischen Glauben zum protestantischen Glauben übergewechselt. So auch im Salzburger Land, sehr viele Christen. Und dann kam die Gegenreformation, hauptsächlich militärisch eingeführt. Und die Christen im Salzburger Land standen vor der Wahl, katholisch zu werden oder das Land zu verlassen. Und sie haben das Land verlassen. Andere Christen haben sie damit unterstützt und haben gesagt, hier Protestanten kommt nach Brandenburg und eben in den nördlichen Bereich um Berlin herum, da hat man sie eingeladen. Es gab auch Unterstützer, die ihnen Geld gegeben haben. Das wurde dann in Dresden gesammelt, nur die Dresdner waren da nicht so ganz sauber in der Handhabung. Die haben statt dem Geld diesen Flüchtlingen zu geben, die Frauenkirche gebaut. Und dann wurde sie ja wieder aufgebaut nach dem Krieg. Und Theo Lehmann, der Evangelist der DDR, der sagte dann, ja, sie hätten es besser in die Mission gegeben als in die Frauenkirche. Obwohl ich natürlich auch sage, das ist ein wunderbares Gebäude. Ein wunderbares Wahrzeichen, das auf Gott hinweist. Und es ist schöne Bauarchitektur, ist gar keine Frage. Aber man sieht einfach, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihrem Glauben nachkommen wollen, dass sie einfach leiden müssen. Und wie verhalten wir uns, wenn wir bedrängt werden? Wenn wir betrogen werden? Wenn wir verfolgt werden? Wenn wir nicht geachtet werden? Wir leben in einer Welt zurzeit, wo über 30 Kriegsschauplätze zurzeit stattfinden. Und was in der Zukunft geschieht, wissen wir auch nicht. Wir leben in einer Welt, wo Christen massiv verfolgt werden. Wo Menschen sich gegenseitig Böses antun. Und das kannte Petrus auch und er schrieb den Gemeinden und sagte, Leute, das ist auch die Situation. Und dann schaut mal auf Jesus, was er eigentlich uns dann hinterlassen hat. Tretet in seine Fußstapfen. Sucht nicht genauso zu gehen wie er, aber lernt von ihm, wie er sich verhalten hat in einer Situation, wo er bedrängt worden ist, wo er Schwierigkeiten hatte. Wir sind berufen, in die Fußstapfen Jesu zu treten. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Eigentum schützt man. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Unsere Berufung, unsere Nachfolge Christi hat damit zu tun, dass wir auf Gott hinweisen, auf seine Liebe, auf seine Wohltaten, auf das, was er für uns getan hat. Jesus nachzufolgen bedeutet auch einfach seinem Vorbild nachzukommen. Christen sind zu einem erduldenden Leiden auch durch Unrecht berufen. Und diese Berufung ist ein göttlicher Auftrag. So sind Christen berufen, gute Taten zu tun, auch wenn das in ungerechtes Leiden führt. Die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie dadurch Nachteile haben. Und das Leiden Jesu dient hier als Vorbild. Das Wort, das hier verwandt wird, heißt vorgeschriebene Buchstabenreihe. Jesus hat uns mit seinem Leiden eigentlich auch ein Vorbild gegeben. Nun müssen wir nicht das Leiden suchen wie Origenes, aber wir müssen einfach bereit sein, da wo wir Unrecht erfahren aufgrund unseres Glaubens, auch bereit zu sein, das auch anzunehmen. Nicht die Wahrheit aufgeben, aber zum Beispiel diese Ziele nicht mit Gewalt zu verfolgen. Das hat Jesus nicht getan. Er hat noch für die Menschen gebetet, die ihn ans Kreuz schlugen. Er hat den Vater gebeten, ihnen die Sünde nicht zuzurechnen. Sein Beispiel, seine Fußstapfen sagen, uns eigentlich liebt die Menschen, die euch umgeben. Er hat es umgesetzt, was es heißt, liebet eure Feinde. Und das hatte Auswirkungen. Berufen, um Jesus nachzufolgen. Und er war sündlos. Er hatte nicht gelogen. Er hatte keine Sünde begangen. Und er war gerecht vor Gott. Wir hätten allen Grund zu sagen, was wollt ihr, dem ihr da nachsetzt und mich leiden lässt, was wollt ihr eigentlich? Ich habe doch nichts Verkehrtes getan. Aber selbst da schweigt er. Jesus vergalt nichts Gleiches mit Gleichem. Für ihn war die Liebe höher anzusetzen. Er in Vers 23, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er hat die religiösen Führer der damaligen Zeit zurechtgewiesen auf seine Art. Sie haben ihm unterstellt, seine Tätigkeiten kämen vom Teufel. Und er hat sich nicht verteidigt. Er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Schaut mal her, demnächst kommt Feuer. Hätte er machen können. Er hat ihnen einfach eine Frage gestellt. Als sie ihn fragten, in welcher Macht tust du das? Er hat zurückgefragt und hat gesagt und gefragt, und ihnen die Aufgabe gegeben, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt, werdet ihr erkennen, aus welcher Macht ich das tue. Er hat das Recht und das Gericht und die Beurteilung dem Vater überlassen und dem Menschen eigentlich selbst. Und das ist heute auch immer noch ein Geheimnis, dass wenn Menschen einfach sagen, ich kann einfach so an Gott nicht glauben, frag sie doch einfach mal, bist du denn bereit, ganz tief in deinem Herzen, den Willen Gottes zu tun? Und wenn Menschen das sagen und sagen, ich bin bereit dazu, dann wird sich Gott zu erkennen geben. Jesus, unser Vorbild im Umgang mit Menschen, die gegen ihn waren. Er schwieg zum Spott der Soldaten, die ihn als angeblichen König verlästerten und verspotteten. Er schwieg zu dem ätzenden Spott der hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Kreuz. Er vergalt nicht Gleiches mit Gleichem. Aber in dem Ganzen vertraute er in all seinem Leiden seinem Vater und er stellte es Gott anheim. Jesus verzichtet auf Vergeltung. Jesus stellt auch manche Situationen, die jetzt im Moment nicht so zu seinem Vorteil oder überhaupt zur Erklärung dienen, Gott gegenüber. Und sagt, ich erwarte, dass eigentlich der Vater das regelt. Und das sollt ihr auch tun. Dass wir einfach in unserem Leben nicht immer nur gewinnen müssen, um jeden Preis, sondern dass wir auch manches einfach Gott anbefehlen dürfen. Vor über 40 Jahren war mein Vater mal in Altenkirchen beim Bürgermeister und wir suchten damals noch nach einer Möglichkeit, die Bürogebäude von Neues Leben und auch später das Neues Lebenzentrum irgendwo anzusiedeln. Und da gab es einen Hügel, ein Gebiet, das hieß die Glockenspitze. Und mein Vater fragte dann damals den Bürgermeister, wäre es möglich, dass wir dort was bauen können? Und dann hat er gesagt, im Prinzip keine schlechte Idee, aber Ihnen gebe ich es nicht. Weil er ganz bewusst auch nicht eben das Christliche unterstützen wollte. Man könnte schon sagen, hier hat man ein Anliegen im christlichen Sinne und wird aber von außen eine Anfeindung bekommen. Und da muss man einfach mal Ja sagen und einen anderen Weg finden, vielleicht einen schwierigeren. Es ist sehr interessant, dass Jahrzehnte später eine Abteilung von Neues Leben, nämlich Sportler und Sportler, gerade dieses Grundstück mit dem Hotel gekauft haben und kaufen konnten und dort jetzt das Evangelium verkündigen. Es brauchte seine Zeit, bis Gott geholfen hat. Aber er hat geholfen. Und es ist manchmal gut, einfach gelassen zu sein, wenn wir Widerstände erfahren, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Gott wird darüber wachen. Er ist mein Beschützer und er ist mein Hirte. Die ersten Radiosendungen, die Neues Leben ausstrahlte, das war damals noch etwas schwierig über Radio Luxemburg. Und mein Vater war da mal vorstellig geworden und sagte, kann ich bei Ihnen evangelistische Botschaften ins Radio stellen? Und er sagte, auf gar keinen Fall. Das machen wir auf gar keinen Fall. Und sie sprachen noch ein bisschen weiter und dann wiederholte er das. Der Programmdirektor sagte, das machen wir niemals. Und sagte so lakonisch dahinterher, Sie können ja dafür beten. Und dann sagte mein Vater, das will ich tun. Ein paar Jahre später gab es die ersten Sendungen über Radio Luxemburg, dann über Monte Carlo und heute sind wir ja im Internet. Man muss einfach Gott diese Zeit lassen. Es gibt Bedrängnis, es gibt Widerstände, es gibt einfach Dinge, wo es nicht so läuft, wie wir uns das eigentlich vorstellen, aber dass wir einfach hingehen und sagen, ja, wir dürfen uns einfach dem Schutz Gottes anbefehlen. Und das ist ganz wichtig in unserer Beziehung zu Gott. An den Fußstapfen Jesu zu folgen, heißt auch, heil zu werden in Jesus. Er, der von unseren Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist nicht der Kampf gegen etwas, sondern es ist das die Liebe Gottes, wie wir am Anfang gesungen haben. Es ist die Liebe Gottes, die Jesus dazu beauftragt und getrieben hat, uns zu begegnen und für unsere Schuld und Sünde zu sterben, damit unsere Wunden geheilt werden. damit wir nicht mehr sündigen müssen und sündigen brauchen. Johannes hat es im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, mal so beschrieben: Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher, Jesus Christus, der für uns eintritt. Fürsprecher könnte man auch Anwalt nehmen. Interessanterweise sagt Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8, dass es einen Widersacher gibt, einen Staatsanwalt. Und er bezeichnet den Teufel damit. Der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht etwas, was er gegen mich anbringen kann. Und keine Angst, er wird was finden. Umso wichtiger ist dann, was Johannes hier beschreibt: Wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher, einen Beschützer, der über euch wacht, einen Hirten. Und das Wort Beschützer, was hier verwandt worden ist, in Vers 25, das ist sehr bedeutungsvoll. Es heißt nämlich Bischof. Die Aufgabe des Bischofs ist zu beschützen, eine Aufsicht zu führen. Und Jesus bezeichnet sich auch selbst als Hirten, als Oberhirten. Und darauf kommt es letzten Endes an, dass ich einfach weiß, auch in einer Zeit, wo ich bedrängt werde, wo ich zu leiden habe, wo einfach Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dass ich bei Gott gut aufgehoben bin. Dass er mich kennt, dass er weiß, was ich brauche. Er wird mir vielleicht das nicht heute geben und vielleicht auch nicht so geben, wie ich mir das gerade eben wünsche. Aber er ist mein Fürsprecher. Er ist mein Hirte und er ist mein Beschützer, mein Bischof. Und darauf darf ich mich verlassen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken für deine Liebe, dass du in diese Welt gekommen bist und hast unsere Schuld und Sünde getragen und hast uns auch ein Vorbild gegeben, wie wir miteinander und mit anderen Menschen auch umgehen, gerade dann auch, wenn wir Leid erfahren und Bedrängnis und Schwierigkeiten. Danke, dass du dann bei uns bist und uns die Kraft gibst. Und lass uns einfach lernen, auf dem Weg mit dir zu gehen und diese Demut, diese Sanftmut, diese Liebe zu dem anderen auszuleben und auch zu verwirklichen. Darin möchtest du uns segnen und uns auch die Kraft dazu geben. Amen.